Guten Morgen wünschen, und wir sind jetzt nicht nur hier so versammelt mit denen, die neben uns sitzen, sondern wir möchten heute Morgen auch die grüßen, die uns dann in den nächsten Tagen über das Tonband hören werden, die Kranken, die Gehbehinderten, die Alten in ihren Häusern. Sie sind jetzt mit uns verbunden. Wenn wir im Namen Gottes unseren Gottesdienst beginnen, warum sprichst du denn, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und junge Burschen fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Amen. Und nun wollen wir miteinander singen vom Lied 583, alle 5 Verse. Wir übertragen auch ins Gemeindehaus hinüber, vielleicht könnte einer noch dort der Dame Platz machen, dann könnten hier wenigstens alle sitzen, aber drüben hören Sie alles dann durch die Übertragung im Gemeindehaus. 583 Verse 1 bis 5. Beten. Herr Jesus Christus, das sollen nicht leere Worte sein, die wir eben gesungen haben. Gib uns jetzt durch diesen Gottesdienst eine solche Konzentration auf dich, dass du mit uns reden kannst, dass alle die ungeklärten Punkte in unserem Leben zur Sprache kommen, bei jedem von uns. Und dass du das bewältigst, was unbewältigt auf uns lastet, uns ängstet, einen Druck ausübt. Ach, Herr Jesus, dein Wort kann aufrichten, dein Wort kann trösten, dein Wort kann fröhlich machen. Lass uns jetzt nicht Menschenwort und Menschenmeinung hören, lass uns dein Wort hören. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Herr, wir danken dir, dass du unser Beten hörst. Amen. Wir haben ja immer selber in unserer Jugend diese Not gehabt, dass das Aufsagen am Konfirmationstag für uns ein kleiner Freudverderber war. Und deshalb haben wir es so geregelt mit unseren Konfirmanden, dass sie in den Gottesdiensten vorher den Katechismus, Teile daraus sagen, um die letzte Angst wegzunehmen. Und weil heute im Schulunterricht das Memorieren einfach keine Mode mehr ist, lassen wir sie lesen. Es geht ja darum, dass wir diese Weisung des Katechismus noch kennen. Und wir haben unseren Konfirmanden die Bitte gegeben, sie sollen doch einmal mit ihren Worten ein wenig das umschreiben, was Luther in seinen Worten sagte. Und so wollen wir das jetzt hören, was sie uns sagen.
Gott will unser Herr und Vater sein. Das macht er im ersten Gebot noch deutlich, indem er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Er versucht uns in diesem Gebot zu erklären, dass er der Einzige ist, den wir lieben sollen und keinen anderen Gott anbeten.
Viele Menschen sagen oftmals, Herr Gott nochmal oder ach du lieber Gott und denken sich nichts Besonderes dabei. Gott gab uns seine Gebote. Das zweite lautet, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Damit meint er, wir sollen seinen Namen nicht durch solche Redeweisen missbrauchen. Luther gab zu Gottes Geboten eine Erklärung. Er sagt, wir sollen bei Gottes Namen nicht fluchen, zaubern, lügen oder trügen. Gott möchte, dass wir ihn im Gebet mit diesem Namen ansprechen, dass wir in der Not zu ihm beten und seinen Namen als Lob und Dank aussprechen.
Gewisse Leute meinen, das dritte Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, heiße nur, man soll an diesem Tag nicht arbeiten. Das stimmt aber nur zu einem Teil, denn es heißt auch, dass wir besonders an diesen Tagen das Wort Gottes gerne hören und heilig halten.
Das vierte Gebot heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf das du lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Als Kinder unserer Eltern dürfen wir darum ihnen die Ehre und Liebe nicht schuldig bleiben, die ihnen gebührt. Vielmehr sollen wir ihnen gehorchen und sie, auch da, wo es nicht leicht ist, ehren und lieben.
Dass man einen Menschen nicht töten soll, das ist jedem Menschen klar. Doch der Weg zum Mord beginnt schon mit bösen Gedanken oder Worten. Gott schützt unser Leben durch sein Gebot. Doch das allein genügt nicht. Wir sollen unserem Nächsten nicht das geringste Leid zufügen, sondern im Gegenteil, wir sollen ihm helfen und ihn fördern, und dass sobald er unsere Hilfe benötigt.
Manche Leute meinen, man müsse das sechste Gebot nicht so wichtig nehmen und einfach so in den Tag hineinleben, wie es einem Spaß macht. Aber im sechsten Gebot steht, du sollst nicht Ehe brechen. Das bedeutet, wir sollen keusch leben in Worten und Werken und ein jeglicher solle sein Gemahl lieben und ehren.
Für manche Jugendliche ist Stellen eine Mutprobe, für andere wiederum eine Lebensgrundlage. Doch der Herr sagte schon zu Mose, du sollst nicht stellen. Und was meinte er damit? Er meinte damit nicht nur, dass jedem das Seine mir das meiste Prinzip, also dass wir unseren Nächsten nicht bestellen, sondern auch, dass wir unseren Nächsten sein Gut nicht mit falscher Ware an uns bringen. Der Herr wollte uns sagen, wir sollen unseren Nächsten sein Gut helfen, bessern und behüten.
Die meisten Menschen nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau, aber Gott sagt, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Viele Menschen reden Übles über ihre Bekannten und Nachbarn und stellen sie in ein schlechtes Licht. Doch als Christen sollen wir die Menschen nicht belügen oder verraten, sondern Gutes von ihnen reden.
Das neunte Gebot heißt, du sollst dich nicht lassen gelüsten deines Nächsten. Das bedeutet, viele Menschen kommen heute in Versuchung, ihren Mitmenschen etwas durch irgendwelche Tricks wegzunehmen. Auch wenn es einem manchmal schwerfällt, so sollten wir ihm helfen, sein Einkommen und was ihm gehört zu erhalten.
Wir sollen nicht durch irgendwelche Verlockungen oder Versprechungen Freunden, Bekannten oder Nachbarn, die Frau oder den Mann, das Personal oder Dinge, die ihnen gehören, wegnehmen. Wir sollen ihnen, unseren Nächsten, gut zureden, wenn sie durch Verlockungen oder Versprechungen durch irgendjemanden in Versuchung geraten sind, in der Familie und im Haus zu bleiben, um niemanden Kummer und Leid zu bereiten.
Vielen Dank. Und nun wollen wir singen, mir nach spricht Christus, unser Held, 256. Zuerst die Verse 1 bis 3. Der Apostel Paulus hat sich in seinen Beispielen nicht gescheut, hineinzugreifen in die Erfahrungen und die Erlebnisse seiner Mitmenschen. Und so nimmt er ein Beispiel aus dem Sport, und deshalb dürfen wir auch heute einen Blick da hinaus tun. 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die so in der Kampfbahn laufen, der Aschenbahn? Die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Ein jeder aber, der da kämpft, enthält sich alles Dings. Jene nun, dass sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe aber so nicht als aufs Ungewisse. Ich fechte so nicht als der in die Luft schlägt, sondern ich züchtige meinen Leib und zähme ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Herr, hilf du uns dazu, dass wir laufen. Amen. Vor 12 Tagen fand in Amerika ein aufsehenerregender Boxkampf statt. Und er wurde bei uns in Deutschland um 3.25 Uhr am frühen Morgen übertragen. Und ich habe mir das nicht nehmen lassen, aufzustehen, um dieses Schauspiel mitzuerleben. Und was mich am meisten verwundert hat, als ich zum Fenster hinausschaute, dass meine ganze Umgebung erleuchtete Fenster hatte. Ich habe eine sportbegeisterte Nachbarschaft, die alle das sich nicht entgehen lassen wollten. Es ist ja eine peinliche Sache. Die zwei armen Kerle verhauen sich und Millionen in der Welt amüsieren sich daran. Zwei Aktive und Millionen Zuschauer, welch ein krasses Missverhältnis. Das ist vielleicht beim Sport das Schlimmste, dass es so viele Zuschauer gibt. Wenn man einen fragt, was sportlich sei, sagt er natürlich, sehr sogar. Und wenn man fragt, ja, was er denn macht, ja, Fußball und so, ja, wann denn? Ja, samstags auf der Gegengerade im Stadion, das ist ein Sportbetrieb. Und das hat der Paulus gemeint, deshalb hat er dieses Bild genommen, weil er meint, dass es bei Christen ähnlich sei. Dass man immer wieder dem Fehler verfällt und Zuschauerrolle einnimmt. Ausschließlich Zuschauer bleibt. Das kann man ja sehr engagiert und begeistert tun. Sport kann sogar jeden noch faszinieren. Bis hin zu den Ältesten unter uns in Ehren erkraut, die selbst bei der Olympiade noch voller Bewegung die Medaillen zählen, die die Deutsche Bundesrepublik erzielt hat, oder traurig sind, wenn ein großes Länderspiel verloren geht. Das ist Zuschauerbegeisterung, die jeden mitreißt. Und das war die Not, die schon in den ersten Gemeinden begann, dass man über Jesus reden kann, in der Zuschauerrolle. Man kann große Themen diskutieren über die Ewigkeit, über das Leben der Christen. Wir haben das ja mit den Konfirmanden jetzt ein Jahr lang getan. Wir haben immer über das Thema geredet. Wir waren Zuschauer. Und die Konfirmanden haben das gern getan und haben gesagt, sie wollten das auch kritisch tun, die anderen Christen daraufhin ansehen, ob die richtig laufen und ob die in ihrem Leben wirklich aktiv sind. Aber heute dreht der Apostel Paulus um und sagt, jetzt interessiert mich's, ob ihr Aktive seid. Und das ist ein Problem, wenn man darüber predigt. Das hat der Paulus selber gemerkt, deshalb sagt er, dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Wir Pfarrer stehen hier in erster Linie in Gefahr, dass wir schön darüber reden und das nicht leben. Dass wir große Worte machen und das nicht verwirklichen können. Deshalb wollen wir das jetzt ganz auf uns beziehen. Ich möchte meiner Gewohnheit treu drei Punkte herausgreifen. Erstens, aktiver Christenstand lohnt sich. Aktiver Christenstand lohnt sich. Man macht ja gerne so, als ob im Sport die Hauptsache sei, dabei gewesen zu sein. Das erzählt man den jungen Leuten und sagt, es ist gar nicht so wichtig, ob ihr gewinnt, Hauptsache, ihr habt mitgemacht. Es ist ja ethisch sicher ein schöner Gedanke, dass es nett ist, dabei gewesen zu sein. So wie jener Koreaner beim 30 Kilometer Langlauf im Skilanglauf in Grenoble bei der Olympiade, Kim Ki, der erst am Ziel eintraf, als der Sieger schon im Hotel war und sein Dessert verzehrte. Und man sagte, das sei so richtige Sportbegeisterung, dass es trotzdem noch zu Ende läuft, auch wenn er keine Chancen mehr hat. Aber es stimmt ja gar nicht. Wer ein wenig den Sport verfolgt, weiß, dass Sportler wissen, es geht um den Siegespreis. Warum war denn die Christa Zechmeister so traurig? Oder gestern der Colombin, als er gestürzt ist und sich dort in dem einen Tor eingefädelt hatte? Da kommt es ja vor, manchmal, dass eine Tränen in den Augen haben. Weil es eben nicht bloß drauf ankommt, dass man dabei war, sondern dass man siegt. Und es kommt eben im Christenleben nicht drauf an, dass man hier einmal in einer Kirche saß und dass man schöne Worte gehört hat und dass man Lieder gesungen hat, sondern es kommt drauf an, dass man den ganzen Preis bekommt, den Lohn. Ja, dass man sagen kann, mein Christenleben hat sich wirklich gelohnt, da war was drin. Was denken Sie, wenn so zwei Boxer sich die Beute teilen und ihre Gage aufteilen? Da ging es diesmal, glaube ich, um mehrere Millionen. Die wissen, um das geht's. Warum sind Sie eigentlich heute Morgen gekommen? Was wollen Sie denn haben? Was soll sich denn lohnen bei Ihnen? Was wollen Sie kriegen? Jesus hat auch deutlich gesagt, dass er nicht vordergründig, oberflächlich mit ein paar billigen Hilfen, mit so ein paar einfachen Geschenken für die nächsten drei Tage, so ein bisschen Gesundheit und ein bisschen Fortkommen und so, das will er nicht. Wissen Sie, was der Siegespreis von Christen ist? Dass wir in dieser Welt nicht bloß Reichtümer zusammensammeln können, eine Familie gründen, Häuser bauen, Ehre bekommen, sondern dass der ewige Jesus Christus sich in unserem Leben sichtbar verherrlichen will, dass er ihnen begegnen will, dass er in den kleinen Nöten ihres Lebens, in der Schwachheit ihres Leibes, in der Unvollkommenheit ihrer Persönlichkeit, will er sich erweisen als der Herr, der ein Leben umgestaltet. Und das lohnt, das ist der Preis, um den es geht. Wahrlich, dies Kleinod verlohnet den Streit. Das heißt in diesem Lied von Allendorf: Streitet nur unverzagt, seht auf die Krone, selber der Herr wird den Siegern zum Lohne. Das ist der Siegespreis der Christen. Und wenn wir hier zusammensitzen im Gottesdienst, wenn wir zu Hause Bibel lesen, dann haben wir einen großen Ehrgeiz, ein Ziel. Und wir wollen das gar nicht kümmerlich verstehen, als ob es jetzt nur um ein paar besänftigende Gefühle geht. Wir wollen nicht leer von hier weggehen. Und wir wissen, Menschen können es uns nicht geben. Sie können uns nur darauf hinweisen. Wir wollen ihn haben, Jesus haben, dass er mit uns hineingeht in diese kommende Woche. Was hilft uns eine Zuschauerhaltung? Was hilft es uns, von anderen fortwährend nur zu hören, was sie empfinden, was sie in ihrem Glauben erleben? Wir wollen ihn haben, wir wollen ihn finden. Das Zweite: Man muss den toten Punkt überwinden. Wer schon einmal selbst gespottelt ist, der weiß, dass da der tote Punkt kommt in allen Sportarten. Die Zuschauer wissen es nicht. Die können ja so schnell das Pfeifkonzert anstimmen und sagen, da, der ist in einer Formkrise, unser Libero in unserer Fußballmannschaft oder unser Stürmer, den wechseln wir aus. Und der arme Mann, der das mitmacht, was jeder Mensch fortwährend mitmacht, dass er einen toten Punkt überwinden muss, anstatt dass sie ihn aufmuntern und ihm eine Stütze geben, pfeifen sie ihn aus. Wer selber gelaufen ist, für einen 3000 Meter Lauf, der weiß, dass da so nach 1100 Meter das erste Mal das beginnt, wenn die ersten Kraftreserven vorbei sind, dass man denkt, jetzt lässt sich einfach da unten in der nächsten Kurve links in den satten grünen Rasen fallen und leg einfach hin und lass sie vorbeiziehen, es ist alles ganz egal. Und dann gibt's Traumbilder, die einen beschäftigen. Jetzt könnte man im Liegestuhl liegen und Cola trinken und dann immer dieses Stampfen auf der Aschenbahn. Ihr lieben Konfirmanden, wenn ihr Christen sein wollt, aktive Christen, müsst ihr wissen, dass ihr fortwährend mit einem toten Punkt kämpfen müsst. Das traurigste und verlottertste Leben dieser Welt, eines Menschen, der nie lachen kann, wird euch plötzlich noch leuchtend erscheinen, weil das diese Halluzinationen sind, die gerade Christen gerne haben am toten Punkt. Dass man plötzlich denkt, wirf's doch weg, sei doch nicht so unvernünftig, lass es doch, es lohnt sich doch nicht. Dass man als junger Mensch denkt, vielleicht geht dir doch das ganze Leben verloren, wenn du dich nicht einfach hineinstürzt und das nimmst, was die anderen so billig mitnehmen vom Leben, dieses Oberflächliche, vielleicht macht sich's doch satt. Dass eine Mutter sagt, ich höre jetzt eben auf mit meinen Kindern, ich schaff das nicht mehr und ich lasse sie jetzt einfach ihren Weg gehen, weil sie am toten Punkt den Trugbildern erliegt. Dass alte Menschen plötzlich in der Traurigkeit versinken und meinen, was soll ich immer gegen diese dunklen Schatten ankämpfen? Ich lasse es einfach. Ich glaube nicht mehr, dass mein Glauben mich fröhlich macht. Und ich glaube es einfach nicht mehr, dass ein Alter eine erfüllte Zeit sein kann. Es gibt ja furchtbar viele Versuchungen. Und deshalb sagt Paulus, ich betäube meinen Leib. Ich betäube meinen Leib. Die einzige Gefahr im Leben eines Christen, die kommt von mir. Und verstehen Sie es doch jetzt bitte, warum wir in unseren Gemeindeveranstaltungen gewisse Themen so ungern bringen. Nicht, dass uns die Nöte in Chile oder was weiß ich sonst wo in der Welt nicht so bewegen. Natürlich bewegen sie uns und die Inflation und was sonst auch immer. Aber wir sehen eine viel, viel größere Not, das ist mein Leib, mein Leben, meine Gefühlswelt, die mir fortwährend in meinem Christenlauf zur Anfechtung wird und die mich nicht ans Ziel kommen lässt, sondern die mich hier und dorthin jagt, dass ich gar nicht konzentriert meinen Lauf vollenden kann. Und deshalb sagt der Paulus, gibt es eigentlich bei Christen immer nur ein Thema und das soll auch in der Verkündigung vorne anstehen und aus dem kommen erst die anderen Antworten dann. Wie ich meinen Leib betäuben kann, wie ich meinen toten Punkt überwinden kann. Dieser tote Punkt, dass ich als Vater meiner Familie keine Liebe so ausstrahlen kann, wie ich es gern meinen Kindern geben kann. Wir haben oft mit unseren Konfirmanden darüber gesprochen, dass das tote Punkte sind. Dass wir eine Konfirmandenstunde nicht so harmonisch durchführen, wie wir es eigentlich wollten. Weil der tote Punkt kommt. Mein Leib und Leben, das, ich habe nicht die Geduld. Und weil mir das fehlt, dieses Laufen auf dieses eine Ziel, dass Paulus sagt, ich möchte zur Auferstehung der Toten gelangen und ich möchte, dass dieser Christus, der mich ergriffen hat, auch jetzt in dieser Welt mich schon prägen und verwandeln kann, dass ich anderen Menschen etwas weitergeben darf von der großen Freude, die ich empfangen habe. Das ist doch nicht unser Ziel, dass wir hier zu Gericht sitzen über eine böse Welt. Natürlich gibt es in der Welt Unfrieden und Krieg und Ungerechtigkeit, aber an was wir leiden ist, dass wir selber immer wieder uns wegtreiben lassen von unserem Leib und von unseren Gefühlen. Paulus sagt, ich betäube meinen Leib, ich will laufen, ich will das Ziel erlangen, ich will Christus fassen in meinem Leben und möchte von ihm ergriffen sein. Ich züchtige meinen Leib und zähme ihn. Manche meinen, das sei heute nicht modern, das war noch nie modern. Das war zur Zeit der Griechen auch nicht modern. Das alte militärische Leben der Spartaner war auch nur eine falsche Fiktion eines erfüllten Lebens. Es lohnt sich nur, sich zu züchtigen und sich zu zähmen, um einen Preis zu gewinnen. Und das hat Jesus deutlich gesagt, als er von der Perle sprach. Er beschenkt sie. Sie brauchen ihm nichts opfern. Wenn sie ein erfülltes Leben haben wollen, dann müssen sie sich züchtigen und zähmen. Dann braucht es viel, viel Mühe. Wenn sie nur 15 Minuten am Morgen jenes Tages still sein wollen, das ist Betäubung unseres Leibes. Viel wichtiger wollen wir morgen früh die Schlagzeile haben, ob wirklich gestreikt wird oder nicht. Viel wichtiger ist uns, dass wir dann noch ein Telefongespräch erledigen, dass wir noch mit unserem Familienangehörigen reden, dass wir noch einen Streit weiterführen, als dass wir uns konzentrieren darauf, dass in dieser Woche jetzt Jesus selber uns treiben kann. Und dann sind wir schon beim letzten. Konzentration aufs Ziel ist Not. Ich darf nochmal erinnern, was wir gesagt haben. Aktiver Christenstand lohnt sich. Es gibt einen Preis. Nicht nur einen vergänglichen Kranz. Man muss einen toten Punkt überwinden und nun Konzentration aufs Ziel. Emil Zatopek, der Weltrekordler, Olympiasieger, der hat selbst davon berichtet, wie er bei jedem Lauf an diesem toten Punkt leidet. Und er das nur überwinden kann, wenn er sich bei jeder Runde vorstellt, jetzt kommt das Ziel. Wenn ich durch die letzte Kurve durch bin, dann bin ich da. Und dann immer noch eine Runde weiter. Er kann sich das Ziel nur ganz nah vorstellen. Das Ziel vor Augen, sonst kann man es nicht überwinden. Und wenn Sie von hier weggehen, vom Gottesdienst, das möchte ich Ihnen sagen, das schaffen Sie gar nie die kommende Woche. Die ganze Woche wird ganz anders aussehen, als Sie ahnen. Sie werden ein nervenzerrissener Mensch werden. Sie werden keine Freude und keine Gelassenheit mehr haben. Die Kämpfe dieser Welt werden Sie überwältigen. Wenn Sie nicht ganz nah das Ziel vor Augen haben, wenn Sie nicht gleichsam auf Du und Du mit der Ewigkeit leben. Und nur wenn Sie das haben, Ewigkeit in die Zeitleuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine, können Sie laufen und das Ziel erreichen. Wie ich noch in dem Jugendkreis war, in der Johannesgemeinde, habe ich mal einen ganz berühmten Sportler, weltbekannt, dessen Namen Sie wahrscheinlich alle noch kennen, einladen wollen in unseren Jugendkreis. Und er war sehr angetan und sagte, ich würde eigentlich gern kommen, ich habe nur so viele Termine, aber hören Sie, ich war auch mal im CFIM. Und ich hatte damals nicht den Mut nachzufragen und sagen, warum hat es denn eigentlich aufgehört? Sicher war gar keine Absicht dahinter. Es hat einen nur rausgetrieben, weil man das Ziel nimmer sahen, weil andere Ziele stärker wurden. Nicht als ob wir in dieser Welt nicht uns an allem freuen dürften, nicht als ob wir uns in dieser Welt nicht auch uns ganz in unsere Berufsarbeit hineinstürzen könnten. Nein, dass diese Berufsarbeit, unser Familienleben, die freudenden Menschen, die Natur erst ihren Sinn bekommt von der Ewigkeit her und dass mich das, was in dieser Welt vergehend ist, nicht mehr zerstören kann. Und was denn auch kommt in der kommenden Woche, ob wir dann plötzlich an Gräbern stehen. Wenn ich auf Du und Du zur Ewigkeit lebe, das Konzentration aufs Ziel, dann kann ich das einordnen in meinen Lauf und überwinden. Ich kann es ertragen, wenn treue Menschen mich verlassen, wenn ich enttäuscht werde. Ich kann es ertragen, weil ich meine Heimat vor Augen habe und mein Ziel, auf das ich zulaufe. Ich habe eine Angst, die treibt mich um. Dass nur keiner von uns in der Ewigkeit fehlt. Über dem ganzen Neuen Testament liegt der Ernst, dass man verloren gehen kann. Dass man dabei war, mitgelaufen ist, dann Zuschauer wurde und am Ende nichts hat. Paulus sagt, lauft ihr, dass ihr das Ziel erlangt. Dafür leben wir. Amen. Und nun singen wir vom Lied Mir nach spricht Christus unser Held noch die drei letzten Verse. Auch hier von Schäffler ausgedrückt, wie Jesus uns vorangeht in diesem Kampf durch dieses Leben und durch diese Welt hindurch und wie er uns führt. Herr Jesus Christus, es sind so viele Dinge schon in der nächsten Woche, die uns heute schon zu schaffen machen und die uns unübersteigbare Hindernisse sind. Wir sind so froh, dass dein Wort uns die ganze Kampflinie unseres Lebens zeigt. Dass es um noch viel mehr geht als nur um diese kleinen Prüfungen. Dass es um das eine geht, dass wir nicht von dir weggeworfen werden. Dass deine ganze Liebe, dein Ruf zu uns, dein ganzes Bemühen um uns nicht vergeblich ist. Herr, wir rufen dich jetzt an. Dass du uns so in der Tiefe triffst, dass wir das auch in der ganzen Woche durchhalten. Dass wir uns nicht abbringen lassen von diesem einen Lauf auf dein großes Ziel zu. Und dass wir neben uns die sehen, die mitkämpfen und die mitleiden, die müde werden und ausscheren wollen, dass wir sie halten und stärken und zurüsten, dass du auch die jungen Menschen, ganz besonders unsere Konfirmanden, verstehen und begreifen, was es heißt, loszugehen auf dieses große und lohnende Ziel. Und dass wir auch die in unserer Mitte stärken können, die Kranken, die Einsamen, mit denen wir auch jetzt so verbunden sind, die Schwermütigen, die keine Kraft mehr haben und die dieses Ziel nicht mehr sehen können, dass wir ihnen davon erzählen und sie fröhlich machen, die Trauernden und all die, die keine Hoffnung mehr haben. Ach Herr, lass du in dieser traurigen und oft so müden Welt dein Evangelium wieder so verkündigt werden von deiner Christenheit, dass viele es hören und zum Glauben kommen, dass viele Freude gewinnen über deinem Wort und fest werden. Wir danken dir, Herr, dass wir das wissen dürfen. Lass auch all die Gemeindeveranstaltungen der kommenden Woche dazu dienen, dass wir nicht nur einen Betrieb machen, sondern dass wir zusammen wachsen in echter Gemeinschaft. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir vom Lied Jesu hilf siegen 260 den 7. Vers. 260 Vers 7. Mir leid für die, die oben stehen mussten. Wir haben also immer die Möglichkeit der Übertragung. Aber ich bin neulich auch in einer Bibelstunde gestanden und habe mich gewundert, wie gut es tut. Wenn Sie es aber gar nicht vertragen, geben Sie ein Zeichen, dann kann man ja auch einen Wechsel tun. Mancher Jüngere steht gern auf. Auch hier sind wir ja sportlich. Im Anschluss an unseren Gottesdienst findet ein Orgelkonzert statt. Näheres steht an diesen Aushängen über das Programm. Am kommenden Dienstag um 15 Uhr bei den Senioren erzählt Herr Wernach über seine Heimat Schlesien. Wir machen das ja immer sehr leger und familiär. Wir hatten nun verschiedentlich unsere schwäbische Eigenarten zu Wort kommen lassen, so sollen nun die schlesischen zu Wort kommen. Wir freuen uns über jeden, der teilnimmt, gleich welchen Alters. Um 15 Uhr am Dienstag im Gemeindehaus und um 20 Uhr unser Bibeltraining. Da wollen wir uns auch trainieren, dass wir darin wachsen und haben das Thema Liebe. Wie wir wachsen an dieser echten Liebe. Nun geht es um die Liebe zu unserem Nächsten, nachdem wir die Liebe Gottes zu uns gründlich betrachtet haben. Wir haben am Donnerstag einen Abend Mütterkreis und Kindergarten, Eltern und so weiter. Das war eine Not in vielen Häusern. Stichwort Mengenlehre. Es kam ja die große Botschaft, dass Mengenlehre abgeschafft würde, aber das ist bis jetzt erster Wunsch der Ärzte. Wenn wir das noch nicht wissen, wie das weitergeht, machen wir hier einen Studienabend für Eltern. Unser Gemeindeglied, der Studienreferendar Leier, der wird uns einführen. Das ist ein gründlicher Abend, der dauert 2 Stunden und bringen Sie Papier und Bleistift mit, aber es tut Eltern gut und am Ende soll rauskommen, dass Sie Ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen können. Am Donnerstagabend um 20 Uhr. Wir haben drüben nochmals heute die Bücher ausgelegt, dieses eine Buch über Ökumene und Mission und dann dieses Buch, das ich Ihnen sehr empfehle, von Bürki, Im Leben herrschen. Ein Buch, das Ihnen hilft, Ihr Leben als Christ in den kleinen Dingen konsequenter zu leben und diesen Lauf eines Christen besser zu führen. Auch noch Bibellesezettel. Am kommenden Samstag um 14 Uhr werden hier in unserer Kirche getraut Karl-Heinz Steinbacher vom Kreher Wald 311 und Marianne Walz aus Bernhausen. Samstag um 14 Uhr vom offenen Abend. Verstorben ist und bestattet worden aus unserer Gemeinde Herr Emil Reich, 78 Jahre, Dobelstraße 16. Dann sind wir so schwer getroffen worden durch den Verlust unseres Kirchengemeinderats Professor Dr. Adolf Fleitra, 74 Jahre alt, Rothannenweg 23. Bei meinem ersten Gottesdienst, den ich hier halten durfte in der Gemeinde, bei der Investitur, ist Herr Professor Fleitra aus der Klinik mit der Taxi gekommen und wieder zurückgefahren. Es war ihm wichtig, sein Amt in der Gemeinde. Und so haben wir ihn gekannt und geliebt als väterlichen Freund und Bruder. Bei den Senioren hat er mit uns fröhliche Mittage verlebt. Er war treu bei allen Mitarbeiterzusammenkünften. Ja, noch am letzten Sonntag saß er da drüben. Und wir denken heute daran, wie klein die Stufe zur Ewigkeit ist, wenn einer uns vorangeht vor den Thron Gottes. Wir haben dort am Sonntag das Wort gehört, Jesu zum Gruß, ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und überströmende Fülle haben sollen. Das gilt erst recht vor der Mauer des Todes. Das Jesu Wort gilt und dann sagen wir das Lied, in dir ist Freude. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden, Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Und nun wollen wir hingehen in den Kampf, solange uns der Herr Zeit lässt in dieser Welt. Bis wir den Siegespreis erlangen, dazu sendet er uns. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Unser Opfer ist heute für die Operation Mobilisation bestimmt, eine Gruppe junger Leute, die in der ganzen Welt Dienst tut, im Sudan mit dem Schiff Logos, in Äthiopien, am Persischen Golf, in Indien, im Nahen Osten arbeiten, 41 tätige junge Leute als Missionare des Evangeliums Jesu und verteilen Bibeln und Testamente. Dafür ist heute unser Opfer bestimmt.